durch die Blume sprechen bekommt, finde ich, wenn man mal einen Baum auf der Bühne hat, eine ganz neue Bedeutung. Ich habe überlegt, ob ich es hinkriege, meine Predigt durch diesen Baum zu halten, aber ich glaube, das wird mir zu kompliziert. Also steige ich doch gleich mal von meinem hohen Ross oder von meinem hohen Baum hier ab. Es ist Musical. Es ist grandios zu sehen, dass das Haus lebt und dass es so wuselt und dass so viele Kinder Lieder und Texte über Gott hören und singen. Total schön. Und ich dachte, ich versuche uns nochmal in die Geschichte dieses Musicals von diesem Jahr mit reinzunehmen, in die Zachäus-Geschichte. Und wer von euch hat die Geschichte in der Kinderstunde zu Tode gehört? Er lebt noch. Also es ist so eine Geschichte, die hat man vielleicht schon zweimal gehört, ja, weil die bietet sich einfach an, die kann man gut erzählen, die kann man auch schön ausschmücken. Und ich dachte mir, vielleicht gelingt es uns heute Morgen trotzdem nochmal einen neuen Blick auf diesen Zachäus zu bekommen. Vielleicht auch an den Vorurteilen vorbei, die wir aus den Kinderstundengeschichten vielleicht schon von ihm haben. So, also es ist nicht der Versuch, jetzt zu sagen, alles, was ihr über Zachäus gehört habt, ist doof, sondern es ist einfach der Versuch, mal nochmal ganz nüchtern drauf zu schauen und zu gucken, hey, können wir vielleicht dem Kerl nochmal neu begegnen? Und begegnet uns Gott vielleicht auch dadurch nochmal ganz neu? Und die Geschichte steht in Lukas 19, ich lese sie uns einfach mal vor. Und er, also Jesus, er kam nach Jericho und er zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Der war Oberzöllner und sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. Sollte er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm: Zachäus, los, komm herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und der kam voller Freude herunter, kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und alle, die es sahen, freuten sich. Nein, natürlich nicht, wissen wir ja. Ja, alle, die es sahen, murrten und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt, an den Vorurteilen vorbei, die wir vielleicht über diesen Zachäus schon haben, nochmal einen neuen Blick auf ihn zu kriegen. So, Zachäus ist klein, heißt es da. Kenne ich mich mit aus. Aber es gibt auch noch ein paar weitere Dinge, die wir über ihn wissen und ein paar weitere Dinge, die wir über diesen Zachäus zu glauben wissen. Er hockt da irgendwo auf seinem Maulbeerfeigenbaum. Ich habe mir die Dinger nochmal angeschaut. Die haben ein paar, also das sind Bäume mit vielen auch recht niedrigen Ästen. Insofern ist es wahrscheinlich ganz gut, so einen Baum raufzuklettern. Und er ist da ganz offensichtlich höchstens halb versteckt, denn Jesus findet ihn ja. Aber er ist, glaube ich, verborgen von mindestens einem halben Dutzend schweren Vorurteilen, die Menschen um ihn rum über ihn haben und die wir auch schon gelernt haben. Also erstens, der Kerl ist reich. Ja, das ist nicht kein Vorurteil, sondern das ist ganz einfach, das steht da. So. Aber war er wirklich so ein schlimmer Lügner und Betrüger? Das wurde zu allen Zeiten, wurde das so vermutet und festgeschrieben. Und ich glaube, es gibt Predigten aus allen Zeiten, die Zachäus als genau das abstempeln. Aber das Interessante ist, Lukas sagt eigentlich gar nichts darüber. Er schreibt darüber, dass die Leute sagen, dass es so ist. Aber wir nehmen es einfach an. Der Kerl ist ja schließlich Oberzöllner. Und wenn wir in die Denkwelt reinschauen, dann ist es schon klar, ein Zöllner ist ein Lügner und Betrüger. Vielleicht sitzen wir an der Stelle aber auch einem Vorurteil auf. Das Vorurteil mag seine Begründung haben und es hat seine Grenzen. Und es lohnt sich vielleicht nochmal genau hinzuschauen. Zachäus' Name könnten wir entweder übersetzen mit Gott hat sich erinnert und es würde gut zur Zachäus' Geschichte passen. Oder wir könnten ihn übersetzen mit der Unschuldige. Das könnte jetzt natürlich auch etwas ironisch, sarkastisch rüberkommen. Ja klar, die Unschuld vom Lande, Zachäus. Wir wissen es nicht. Wir wissen es am Ende tatsächlich nicht. Wie schuldig ist der Kerl wirklich? Oder stempeln wir ihn ab? Zweitens, Zachäus ist ein Oberzöllner. Ein Oberzöllner, ja? Nicht bloß ein Zöllner, sondern ein Oberzöllner. Es gab eine schöne Werbung in Oberschwaben. Schwaben können alles. Wir sind Oberschwaben. Zachäus ist Oberzöllner. Klar, so ein Kollaborateur mit den Römern, also einer, der mit den Römern gemeinsame Sache macht, zusammenarbeitet, sich auf die Besatzungsmacht einlässt. Da muss man ja gar nicht genauer hinschauen. Die von euch, die schon mal sich vielleicht in die Geschichte eingelesen haben, wissen, dass die Sache mit dem Steuersystem etwas komplex war zu der Zeit. Komplizierte Angelegenheit. Die Zöllner haben quasi von den Römern das Recht, Steuern, also diese Steuern einzutreiben, gepachtet. Und dann mussten die das refinanzieren und mussten versuchen, das Geld, was sie vorausgelegt hatten, wieder reinzuwirtschaften. Komplizierte Angelegenheit. Ich will auch nicht sagen, dass Oberzöllner keine Betrüger waren. Ich will nur sagen, es war ein System, das erstens dafür anfällig war, dass du in der Lage warst, jemand übers Ohr zu hauen. Und es war zweitens ein System, in dem du immer als derjenige angesehen wurdest, der andere übers Ohr haut. Selbst wenn du es nicht getan hättest. Weil es war ja nicht zu überprüfen. War ja klar, du ziehst Leuten Geld aus der Tasche, wo dein Geld wieder hinfließt und dass davon ein großer Teil wieder an die Römer weitergeht und nicht in deine Tasche wandert. Ich glaube nicht, dass das so transparent war. Also Zachäus hat auch einen schweren Stand. Drittens, er ist ein Sünder. Wie ist das so mit Berufssittenhaft? Sind alle Versicherungsvertreter Finanzhaie? Ja, okay. Ja, vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht an der Stelle. Ich würde dem erstmal vielleicht auch nicken an der einen oder anderen Stelle nicken zustimmen. Aber vielleicht machen wir ja auch die Erfahrung, dass wir mal einen kennenlernen, der gar nicht so doof ist. Oder sind alle Gebrauchtwagenhändler unehrlich? Wieder sehe ich einige nicken. Sind alle Banker moralisch flexibel? Sind alle Chefs narzisstisch? Was macht das wohl mit einem Zachäus, diese Zuschreibungen? So sind Zöllner. Und gleichzeitig könnte man ja auch wieder fragen, warum lässt man sich auf den Job ein, wenn man weiß, dass die Leute sagen, da musst du etwas moralisch flexibel sein, um das zu machen. Geh lieber nicht in die Politik, das ist ein dreckiges Geschäft. Ist es dann besser, keine Christen in der Politik zu haben? Oder trauen wir den Christen in der Politik nicht, weil wir sagen, das ist ein dreckiges Geschäft, der muss moralisch flexibel sein? Henne oder Ei? So, viertens, Zachäus ist klein. Also muss er ja ein gemeiner Giftzwerg gewesen sein. Das habe ich in der Predigtvorbereitung versucht, meiner Frau zu verkaufen und sie hat sich zu Recht ein bisschen gegen diesen Gedanke gewehrt. Und hat mich gefragt, so, wie kommst du drauf? Und ich habe gesagt, na komm schon, das ist ein kleiner Mann, den keiner mag. Das riecht doch förmlich nach Komplexen. Ja? Da muss doch irgendwas, muss da doch. Vielleicht war der Kerl auch einfach pfiffig. Vielleicht war der auch einfach raffiniert. Vielleicht hat er den Punkt im System gefunden, wo er gesagt hat, ja, das ist eigentlich mein Ding. Ich bin Oberzöllner, ich bin einer, der Dinge organisiert. Nee, ich sitze nicht selbst am Zollhäuschen. Ich bin eine Etage höher. Ich bin gut darin, Dinge zu organisieren. Ich finde meine Leute, ich weise die zu, das ist voll meine Begabung. Sorry, handwerklich bin ich halt nicht. Aber Oberzöllner liegt mir. Und außerdem bin ich auch an anderer Stelle pfiffig. Ich sehe nichts, na gut, ich suche mir einen Baum. Ist jetzt auch nicht so doof. Fünftens, Zachäus begehrt, Jesus zu sehen, wie er sei. Was heißt das? Was heißt das? Wir erfahren es gar nicht so ganz genau. Vielleicht erhofft er sich ganz viel von dieser Begegnung, aber vielleicht ist er auch einfach nur neugierig. Vielleicht ist er einfach nur ein Kerl, der die Dinge sehen und den Dingen auf den Grund gehen möchte. Vielleicht erwartet er auch, enttäuscht zu werden. Sicher ist, er nimmt Jesus voll Freude auf. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Szene. Ich weiß nicht, mit wie ihr heute Morgen da seid. Ich weiß auch nicht, wie jemand, der hier zum ersten Mal reinkommt, reinkommt. Ich weiß auch nicht, wie wir, wenn wir irgendwohin Jesus tragen, wie er der anderen Person begegnen wird. Aber was ich toll finde hier ist, dieser Zachäus, der kommt mit offenen Herzen. Der nimmt Jesus voll Freude auf und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Unbekannten Gruppe gegenüber, auch immer die anderen sind. Bei den anderen Zöllnergeschichten, da ist es das enger eingegrenzt, wer die anderen sind. Da murren dann die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Hier murren alle anderen. Macht das Zachäus Angst? Macht es ihm ein schlechtes Gewissen? Letztgültig wissen wir, glaube ich, auch das nicht. Und dieser Zachäus bleibt, wenn man die Geschichte mal liest und all das wegnimmt, was wir vielleicht in der Kinderstunde auch zu Recht schon an Ausschmückungen über ihn gehört haben, ein bisschen weniger bekannt, als er sich vielleicht schon angefühlt hat. Und vielleicht auch ein bisschen weniger schlecht, als er schon gemalt wurde. Jesus. Die nächste Person im Spiel. Jesus scheint sich für diesen Zachäus nur halb zu interessieren. Ist euch das mal aufgefallen? Der findet Zachäus nur halb interessant. Und ich will nicht sagen, nur den halben Zachäus, sondern vor allem die Hälfte von Zachäus' Leben, die noch vor ihm liegt. Jesus blickt nach vorne. Der interessiert sich noch nicht einmal so richtig für den Moment. Scheint mir. Also, Jesus geht hin, der sammelt einen Typen auf, der in einem Baum sitzt. Wie oft passiert euch das? Ihr lauft durch die Stadt, ihr seht einen Typ auf einem Baum, ihr sprecht ihn an und sagt, hey, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Übliche Szene, oder? Kommt ein ganz klein bisschen überraschend daher. Was wäre deine erste Frage an den Kerl in dem Baum? Hättest du eine Frage? Ich hätte erstmal eine Frage. Ich würde ihn erstmal fragen, was machst du da? Und dann würde ich versuchen, ein bisschen was über den rauszufinden, bevor ich mir überlege, ob es eine gute Idee ist, mich bei dem zum Mittagessen einzuladen. Das scheint aber für Jesus in diesem Moment gar nicht so wichtig. Kein überraschtes, was machst denn du da? Auch kein verurteilendes, hör auf dich zu verstecken. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, ja, Zachäus versteckt sich auf diesem Baum. Auch kein Anteil nehmen. Du Armer, keiner hat dich durchgelassen. Oh, ich hab dich gesehen, aber die anderen alle nicht, sind die doof. Nee, es scheint nicht nötig zu sein. Es geht Jesus in diesem Moment offensichtlich nicht um Anteilnahme und auch nicht um Urteil für die Situation, in der Zachäus in diesem Moment ist. Er ist auch nicht Katastrophen interessiert, sondern es geht um diesen Mensch und um die Begegnung mit ihm. Ja, ist der denn gar nicht neugierig? Okay, er ist Gottes Sohn, ja. Wahrscheinlich weiß er, wie Zachäus da hochgekommen ist. Aber er ist offensichtlich mehr am Mensch Zachäus interessiert, als am Unfall Zachäus oder am Klassenclown Zachäus. Und während die Menge noch versteinert dasteht und sich fragt, was hier gerade schiefgegangen ist, sitzt Jesus schon bei Zachäus im Wohnzimmer. Und dann folgt dieses Abendessen, über das wir wenig wissen und viel spekulieren. Worüber haben die beiden wohl gesprochen? Ich habe gestern in dem Musical eine schöne Ausschmückung gesehen. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es genau so gelaufen ist. Das wirklich Interessante ist, wir wissen es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, an den wirklich interessanten Stellen schweigt sich Lukas aus. Ja, das wäre doch so interessant, da mal reinzuhören. Aber vielleicht ist es auch einfach ehrlich zu sagen, ich erfinde euch da nicht was. Ich weiß es nicht. Die beiden haben miteinander gesprochen und wir sehen, was passiert ist. Punkt. Hat Jesus Zachäus mit seiner Schuld konfrontiert? Hat er ihm die Leviten gelesen? Haben sie über Errettung gesprochen? War das Gespräch eher konfrontativ oder eher seelsorgerlich? Oder beides? Und Lukas scheint hier den seelsorgerlichen Mantel des Schweigens über dieses Gespräch auszurollen und sagt, es ist nicht wichtig, weil die Geschichte ist nicht dafür da, dass sie euch eine Anleitung gibt, wie man einen Zöllner bekehrt. Übrigens auch nicht, wie man einen Zöllner bloßstellt, auch wenn wir das vielleicht manchmal draus gemacht haben. Der dritte Protagonist, alle. So, alle ist ein großes Wort, das schließt uns für gewöhnlich mit ein. Vielleicht auch nicht. Könnt ihr mal schauen. Lukas spricht hier von einer ominösen Menge. Ja? Also da gibt es eine große Menge. Die ist nicht genauer beziffert und nicht genauer benannt. Wir wissen nur alle. Und alle, die es sahen, die murrten. Das scheint ein Club der Nörgler zu sein. Es ist doch schade, oder? Gott tut was und alle maulen. Irgendwas ist da doch schiefgelaufen. Und sie maulen nicht, weil Zachäus ein Sünder ist. Dafür haben sie ihn ja schon längst abgestempelt, das wissen sie ja. Und er ist und bleibt ja auch ein Oberzöllner. Sondern weil Jesus bei ihm ist. Also wie kann der nur? Der muss das doch wissen, was für ein schlechter Kerl dieser Zachäus ist. Na gut, vielleicht weiß er es auch nicht. Dann muss es ihm doch jemand sehr deutlich sagen. Dann muss man das diesem Rabbi doch jetzt mitteilen. Und was geht wohl in diesem Moment in Zachäus vor, als da die Menge murrt und sagt, sag mal, das geht doch nicht, dass der bei diesem Zöllner einkehrt. Vielleicht spürt er die Anklage der Menge. Vielleicht ist ihm die Anklage der Menge auch völlig egal, weil er die schon sein ganzes Leben spürt. Aber vielleicht spürt er auch die Selbstanklage. Und vermutlich, und das ist jetzt wirklich eine Vermutung, weil die Geschichte äußert es nicht genauer, erwartet er in diesem Moment von dem Rabbi Jesus eine Konfrontation mit seiner Lebenswirklichkeit. Wie ich drauf komme, ist, dass die Sache, der Text gut versteckt ein paar Hinweise gibt auf alttestamentliche Gerichtsverhandlungen. Und es wäre auch nicht unüblich, dass ein Rabbi so eine Sache aufrollt. Also da ist eine Anklage von dieser ominösen Menge, von diesen allen. Wir können das jetzt als Anklage empfinden oder nicht, aber wenn jemand was über uns sagt und wir sagen, das passt oder das passt nicht, aber es ist auf jeden Fall unfair, dann findet da sowas wie eine kleine Gerichtsverhandlung in uns statt, glaube ich. Und dann kennt ihr vielleicht auch diese Stimmen in eurem Kopf, die fragen, hat der recht, hat er nicht recht, darf er das nicht? Sagt er das zu Recht oder ist er blöd? Hab ich jetzt recht oder hat der recht? Und was Zachäus ganz toll macht, finde ich eigentlich, ist, dass er bereit ist, in diesem Moment das Urteil aus Gottes Hand zu nehmen. Und jetzt interpretiere ich selber ein Stückchen und ich lese es aus Zachäus' Antwort. Da heißt es nämlich in Vers 8, Zachäus aber trat vor Jesus und er sagte zu ihm, er trat vor Jesus, ja, nicht vor die Menge, er trat vor Jesus als Richter in dieser Sache. Und er spricht zu ihm: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Okay, jetzt ein kleiner Ausflug ins priesterliche Recht. Tut mir leid, da müsst ihr heute Morgen durch, kleine Rechtsvorlesung. 3. Mose 5,21 lesen wir ständig, gell? Rechtsvorschriften. Wenn jemand sündigt und gegen den Herrn treulos handelt, indem er leugnet, dass er ihm ein anderer etwas anvertraut oder zu treuen Händen gegeben hat, also der hat sich was ausgeliehen und er tut so, als wäre es dem nicht so, oder sich etwas mit Gewalt genommen oder erpresst hat. Interessant, klingt ein bisschen nach Zachäus, gell? Oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid schwört und so weiter. Oder worüber den, wenn so etwas geschieht, dass er sündigt und sich verschuldigt, so soll er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen oder erpresst hat und so weiter. Und darüber hinaus den fünften Teil. Okay, das heißt, er muss das zurückgeben und ein Fünftel drauflegen. 20% mehr. So, das sind ganz ordentliche Zinsen. Ja? Das setzt aber voraus, dass derjenige das selbstständig auch irgendwann aufdeckt und sagt, ich bereinige das. Wir blicken noch mal ein bisschen auf die Situation von Zachäus. Derjenige blickt selbst auf die Sache drauf und sagt, ich bereinige das, kommt hin. So ganz grob, oder? Also da ist eine gewisse Freiwilligkeit drin. Jesus sagt nicht, Zachäus, du musst jetzt. Und Zachäus sagt dann, ah, Mist. Und Jesus sagt dann, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht. Nee, es läuft andersrum. Da ist eine Freiwilligkeit drin. Okay, also, wäre für die Situation ungefähr angemessen. Würde heißen, er müsste es zurückgeben plus ein Fünftel. So. Zweite Möglichkeit ist, wenn er das nicht freiwillig zugibt. Dann würde gelten, Vers 3, findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, also wir gehen mal davon aus, er hat was Lebendiges gestohlen, ja? Sei es ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf, so soll er es zweifach zurückgeben. Also Jesus hätte ihn gezwungen, er hätte es verdoppeln müssen. Und dann gibt es noch die dritte Option. Jemand klaut was und es ist nicht wieder zurückzubringen und er gibt es auch nicht zu. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und er schlachtet es oder verkauft es, so soll er 5 Rinder für ein Rind wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Also hier haben wir jetzt das Verhältnis von eines wurde geklaut und du musst es zurückgeben und musst dann noch vierfach drauflegen. Also das ist quasi die Höchststrafe, die möglich ist. Und Zachäus ist hier bereit, von sich aus diese Höchststrafe anzusetzen. Also er greift da schon ganz ordentlich hoch, wenn er sagt, okay, ich bin bereit, ein freiwilliges Urteil anzunehmen, und zwar mit Höchststrafe. Also die Menge ist sich sicher, sie haben es hier mit einem verruchten Subjekt zu tun, bei diesem Zachäus. Der ganz offensichtlich lügt und betrügt, der ist ein Oberzöllner. Jetzt mal eine ganz kleine Rechnung. Der Kerl ist bereit, 50% seines Reichtums, den er wie auch immer erworben hat, zu spenden. Wie viel bleibt dann übrig? Sorry, Mathe. Ja, bleiben die anderen 50% übrig. Ja, wenn er davor 2 Goldbarren hatte, hat er danach nur noch 1. Wenn er davor 8 hatte, hat er danach noch 4. Okay, 4 Goldbarren. Wenn du jetzt sagst, alles, was ich unrechtmäßig von irgendjemand erpresst habe, gebe ich vierfach zurück. Wie viel darfst du dann maximal erpresst haben? So. Mittelstüfler. 20. Ja, ein Achtel. Weil 50% hast du erst schon mal weg, das heißt, du hast nur noch die Hälfte und davon darfst du dann maximal ein Viertel, eigentlich ein Fünftel. Genau, weil wenn du es vierfach nochmal, also das plus vierfach zurückgibst, bin ich mir nicht ganz sicher. Er sagt, er erstattet es vierfach. Also gehen wir mal von einem Achtel aus, ja? Dann bist du pleite. Wenn du 50% abgegeben hast und dann hast du ein Achtel und die anderen 3 hast du draufgelegt, dann hast du die anderen 50% abgegeben, dann ist der Kerl pleite. Also er kann maximal ein Achtel seines Vermögens irgendwo unrechtmäßig erworben haben. Das ist eine relativ einfache Rechnung. jetzt kenne ich diesen Zachäus gar nicht mehr ganz so gut. Geht's euch auch so? Der hat gar nicht alles erlogen und betrogen. Da mögen Dinge gewesen sein, die unsauber waren. Ich bin mir sicher, dass da Dinge waren, die unsauber waren. Ganz sicher kann ich mir nicht sein. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber der war nicht so moralisch falsch und verderblich, wie die anderen um ihn rum ihn abgestempelt hatten. Zumindest nicht nur. Kann Gott mit Reichtum? Kann Gott mit Zöllnern? Und was sich hier in diesem Zachäus verändert hat, das sehen wir an der Art, wie er Verantwortung übernimmt. Und das ist total spannend. Wir begegnen ja auch anderen Zöllnern im Neuen Testament. Levi zum Beispiel, der gibt alles weg und dann folgt er Jesus nach. Wow, starkes Zeugnis, oder? Richtig starkes Zeugnis von dem Levi. Aber was ist eigentlich dieser Zachäus jetzt hinterher, wenn er 50% seines Reichtums gespendet hat und dann seine ganzen Sünden beglichen hat? Was bleibt ihm dann? Was ist er? Ein Nachfolger? Es wird nicht gesagt, dass er Jesus hinterherläuft. Ein gerechter Zöllner? Gibt's das? Einen gerechten Zöllner? Kann's das geben? Vermutlich. Also ich könnte es mir vorstellen, weil Lukas erzählt nichts anderes, dass dem so ist. Ob die Menge, die anderen, wer auch immer das sind, ihn dafür hinterher weniger verurteilt? Ob die ihm seine Veränderung glauben? Sein selbst auferlegtes Urteil? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, alles andere wäre dem Text gegenüber unfair, wenn wir sagen würden, ich weiß es. Wir können mit gutem Grund vermuten. Aber am Schluss, keine Ahnung. Zachäus wird frei. Zachäus wird frei, weil Jesus ihn freispricht. Das ist das, was ich aus der Geschichte weiß. Weil er ihn nicht auf seiner Schuld verhaftet. Und auch wenn mir das fast zu wenig ist an der Stelle, da muss doch was passieren. Er verhaftet ihn auch nicht auf seiner Wiedergutmachung. Zachäus, weil du so viel spendest, und weil du Wiedergutmachung gelobt hast, darfst du dich wieder in meinem Haus blicken lassen. Nein, das Verrückte ist, das steht da nicht. Ja, Zachäus hat das versprochen und ich gehe davon aus, dass er das auch tut. Aber es ist nicht die Notwendigkeit dafür, dass Jesus zu ihm kommt, sondern es ist die Frucht daraus. Es ist das, was sich ergeben darf. Wir dürfen nicht verwechseln, was die Begegnung mit Gott ist und was die Frucht daraus ist. Was das in unserem Leben macht, weil ansonsten versuchen wir auf der anderen Seite aufzuräumen. Versuchen gar nicht vor Gott zu kommen, bevor wir nicht unser Leben ganz aufgeräumt haben. Und Zachäus ist ein gutes Beispiel dafür, dass es so rum nicht funktioniert. Dass es uns nicht gelingen wird, unser ganzes Leben in Ordnung zu bringen und dann Gott in ein sauberes Haus zu lassen. Aber dass da, wo Gott reinkommt, es möglich ist, dass aus einem Oberzöllner ein guter Oberzöllner wird. Weil du so viel spendest, verlangt Jesus nicht von ihm. Er sagt auch nicht zu ihm wie zu anderen, das ist ein guter Anfang, Zachäus, aber wenn du gar nicht so viel betrogen hast, dann musst du den Rest natürlich trotzdem noch abgeben. Sondern er gliedert ihn wieder ein in die Reihe der Söhne Abrahams. Sagt ihm, willkommen zurück in der Familie. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir. Also spätestens jetzt sind wir bei uns angekommen. Ich weiß nicht, wo du dich in der Geschichte wiederfindest, vermutlich in allen ein bisschen, außer in Jesus. Das ist immer schwierig. Also ist auch ein bisschen überheblich, sich mit Jesus zu identifizieren. Ich hoffe, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle Züge von ihm hast, im Sinne von ihm ähnlicher werden. Aber sich mit Zachäus in der Geschichte zu identifizieren, finde ich gar nicht mehr so schwierig. Zu sagen, der ist gar nicht nur der ganz große böse Sünder, sondern der ist in Strukturen drin, die es ihm leicht machen, an der einen oder anderen Stelle schlechte Dinge zu tun. Und da sind auch andere Menschen, die sehen das. Uiuiui, da kommt mir das bekannter vor. Und wir können uns auf die eine oder andere Seite dieser Geschichte schlagen. Und wir tun das, glaube ich, auch immer wieder. Und manchmal haben wir vielleicht so viele Lebenslügen über uns gehört. Hast du vielleicht so viele Lebenslügen über dich gehört? Oder Lebenslügen ausgesprochen? Vielleicht sogar in der Überzeugung, dass es stimmt. Der ist ja Zöllner, der muss ja schlecht sein. Dass du glaubst, es braucht mehr für die Wiedergutmachung als nur den Zuspruch Jesu. Wir können hier von Zachäus etwas Großartiges lernen, finde ich. Er ist bereit, Gott zu begegnen, in diesem Moment und ihn mit Freuden aufzunehmen. Er hatte nicht mal die Chance, sein Wohnzimmer aufzuräumen. Ich weiß, das ist bei uns immer, löst immer so einen kleinen Panikmoment aus, wenn wir nicht die Chance haben, wenigstens einmal das Spielzeug zur Seite zu räumen, bevor uns irgendwer ins Haus bröselt. Er übernimmt Verantwortung und Wiedergutmachung nach dieser Begegnung. Aber zum Richter darf ihm nicht das werden, was irgendwer über ihn denkt. Sondern er unterstellt sich am Ende Jesus und seiner Meinung und sagt ihm, Jesus, so mache ich's. So werde ich damit umgehen. Auf eine ganz erwachsene Art. Ich kläre das. Da braucht mir jetzt überhaupt keiner sagen, wie schlecht ich bin, und ich sage mir das auch nicht selber weiter. Sondern ich übernehme Verantwortung dafür. Du wirst sowieso scheitern. Warum dann nicht gleich? Könnte dieser Jesus ja auch zu ihm sagen. Oder er könnte sagen, du bist nicht genug. Oder er könnte zu ihm sagen, du bist gar nicht klug genug, als ob du so ordentlich wärst, dass du das noch wüsstest. Du bist gar nicht geradlinig genug, du wirst wiederfallen. Das sind alles Stimmen, die der Zachäus vielleicht in seinem Kopf hat. Das sind alles Stimmen, die er vielleicht schon aus der Menge gehört hat oder von denen er glaubt, dass die Menge sie ihm sagen würde, wenn sie ihm sagen würden. Aber es ist nicht Jesu Stimme. Und irgendwie schafft er es hier an diesem Punkt, das hinter sich zu lassen. Und Jesus spricht ihm was ganz, ganz anderes zu. Er spricht ihm stattdessen Heil und Familienzugehörigkeit zu. Das ist Jesu Stimme. Alle und ich. An manchen Stellen haben wir uns, fürchte ich, daran gewöhnt, auch Lebenslügen über anderen auszusprechen. So laut oder leise. Und das Problem, glaube ich, viel mehr sind die Leisen als die Lauten. Weil die Lauten, die kann man hören. Ja, da kann man sich auch selbst bei zuhören. Ich weiß, über Zachäus ist es okay, Lebenslügen auszusprechen, weil das machen alle. Das haben wir schon immer gemacht. Der ist so reich, das ist doch ungehörig. Darf der als Christ so ein dickes Auto fahren? Kann der das wirklich so machen? Ja, der ist auch moralisch sehr flexibel. Lukas beeindruckt mich an dieser Stelle, der genau diese Geschichte aufgeschrieben hat. Lukas ist nämlich eigentlich einer, der sich immer auf die Seite der Armen und der Schwachen stellt. Das merkt man ganz deutlich in den Geschichten, das Ohr, mit dem er Jesus gehört hat, das, was bei ihm haften geblieben ist, sind ganz oft die Geschichten, wo es auch um Armut und Reichtum geht. Das ist ihm wichtig. Und hier lässt er diesen Oberzöllner stehen. Verändert als einen veränderten Oberzöllner. Das finde ich unglaublich geradlinig von Lukas. Zu sagen, und das ist auch ein Teil davon. Der gehört auch dazu. Der gehört auch dazu. Ja, der hat vielleicht nicht alles abgegeben, vielleicht auch, wir wissen es nicht. Aber Lukas bemüht sich auch nicht hinterher zu sagen, ja, und der hat dann auch den Rest noch gespendet. Sondern er lässt das stehen. Der gehört auch dazu. So war's. Jesus und der neue Zachäus. Und dann komme ich zum Schluss. Wenn Gott dich verändert, dann muss das nicht heißen, dass er dich aus allem herausruft. So, das kann es heißen. Levi-Moment. Und er ließ alles liegen und folgte ihm nach. Es kann aber auch heißen, da sind wir bei Zachäus, bleib da, wo du bist. Mach nach der Begegnung eine echte Veränderung durch und bleib mir genau da treu. Die Begegnung mit Jesus verwandelt diesen Zachäus irgendwo radikal. Jemand, der davor reich war und bereit ist, genau diese Komponente seines Lebens aufzugeben. Was muss in diesem Herz und in der Seele dieses Menschen passiert sein? Das ist gewaltig, oder? Und genau dieser Kerl ist vielleicht der Optimale für den Platz eines Oberzöllners. Noch besser ging es vielleicht gar nicht. Was wäre denn das für eine Verschwendung, wenn der jetzt was anderes hinterher machen wird? Aber einen zu haben, der genau im Bereich Finanzen die richtigen Koordinaten hat, das Herz am rechten Fleck hat und der auch noch den Job beherrscht, das ist ja wohl der perfekte Oberzöllner. Vermutlich wirft Gott ihn genau an den Platz zurück, wo Jesus ihn gefunden hat, damit er dort zum Segen werden darf. Vielleicht hat er auch was anderes gemacht, wir wissen es nicht. Lukas berichtet nicht darüber. Herausgerufen ist nicht etwas, was andere sehen müssen. Es soll nicht heißen, es soll keine Früchte tragen, sondern es soll heißen, es geht nicht darum, dass du etwas ganz anderes machst, damit alle sagen, Mensch, krass, hat er sich verändert. Sondern sichtbar wird die Veränderung bei diesem Zachäus ja sehr schnell. Aber die eigentliche Veränderung hat in seinem Herzen stattgefunden. Da ist ein Freispruch passiert. Da ist ein Freispruch passiert. Da hat sich die eigentliche Geschichte abgespielt. Vielleicht kehren ja sogar nach ein paar Jahren die Vorwürfe an ihn zurück. Vielleicht kommen da sogar noch höhere Forderungen. Jetzt war Jesus bei ihm. Müsste er jetzt nicht eigentlich nachfolgen wie Levi? Nein, muss er nicht. Nein, musst du auch nicht. Nicht zwangsläufig. Und du musst auch nicht auf irgendwelche Vorurteile hören, von denen dir irgendwer sagt, dass du es als Christ so machen müsstest. Es geht um dich und dein Herz und die Begegnung mit Jesus. Und das, was sich darin verändert. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich aus der Zachäus-Geschichte lernen können. Nicht, wie gut oder schlecht dieser Kerl war, sondern dass das, was ihn verändert hat, was ihn verändert, vielleicht an diesen Platz des Oberzöllners zurückgebracht hat, der Freispruch und die Begegnung mit Jesus war.